Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. 10 Tage noch, dann starten die 74. internationalen Filmfestspiele in Berlin. Doch schon jetzt gibt's die ersten Debatten. Aktuell hagelt es Kritik von über 200 Filmschaffenden. Der Grund, die Einladung von 2 AfD-Politikern zur Eröffnungsfeier der Berlinale. Das Festival reagierte und positioniert sich. Ja, hier gleich das ausführliche Gespräch mit der Berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek zum Thema AfD und Berlinale. Und dann fragen wir nach den Hintergründen des Ausreiseverbots für iranische Filmemacherinnen und nach den Chancen, sie doch noch bei der Berlinale begrüßen zu können. Außerdem klären wir, wer bei den Grammys in der letzten Nacht abgeräumt hat und wer vom jahrelangen Gerichtsstreit zwischen dem Rapper Bushido und seinem Ex-Manager am meisten profitiert. Heute fiel ein Urteil. Es rumort bei der Berlinale. Die letzte gemeinsame Ausgabe der Doppelspitze von Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian hat noch gar nicht begonnen. Da gibt's schon Debatten, aber nicht um Kunst und die eingeladenen Filme, sondern um politische Fragen. In einem offenen Brief kritisieren 200 Filmleute die Einladung einer AfD-Politikerin und eines AfD-Politikers zur Eröffnung des internationalen Filmfestivals. Ihr Vorwurf, damit würden frühere Verlautbarungen des Festivals gegen Rechtspopulismus konterkariert. Aber wer hatte nun die beiden AfD-Vertreter eingeladen? War das wirklich die Berlinale? Das wollte ich vor der Sendung von Berlinale-Co-Chefin Mariette Rissenbeek wissen. Schönen guten Abend, Frau Rissenbeek.
Guten Abend.
Also, wer hat jetzt diese beiden AfD-Leute eingeladen?
Es funktioniert so mit den Einladungen an die Politik von denjenigen, die uns über ihre Zuwendung finanziell mit unterstützen, die öffentliche Hand, einmal der Bund und einmal das Land Berlin. Werden uns Listen zur Verfügung gestellt von Menschen aus den Parlamenten und Abgeordnetenhaus, die eingeladen werden sollen. Und diese Listen nutzen wir, um entsprechend die Politiker und Politikerinnen einzuladen. Insofern sind diese Personen nicht direkt von uns nominiert worden.
Das Festival hat ja schon reagiert und sich öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Die Berlinale spricht sich ganz klar gegen Rechtsextremismus aus. Weiter heißt es, Mitglieder der AfD vertreten zutiefst antidemokratische Positionen, die den Werten der Berlinale und deren Mitarbeitern widersprechen. Das wurde schon auf Instagram gepostet und Sie haben es ja gerade erzählt. Also es gibt Einladungskontingente für den Berliner Senat und auch für die Kulturbeauftragte des Bundes, Claudia Roth, die als Finanziers 1/3 des Budgets der Berlinale zahlen. Die wiederum vergeben die Tickets an die gewählten Abgeordneten aller Parteien im Bundestag und im Berliner Abgeordnetenhaus. Wenn Sie also so wenig Einfluss haben auf die Verteilung der Tickets, stecken Sie dann in einem Dilemma?
Naja, wir stecken natürlich schon in ein Dilemma, wenn viele Filmschaffenden, die wir eigentlich bei uns im Haus mit ihren Filmen begrüßen, sich unwohl fühlen. Also wir müssen uns auf der Ebene schon mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen. Aber in der Vergangenheit wurden diese Einladungslisten in keiner Form diskutiert oder kritisiert. Und diese Situation ist für uns auch jetzt neu, aber kann natürlich auch gesehen werden angesichts der Tatsache, dass die AfD in letzter Zeit sehr stark nach außen gegangen ist mit neuen Thesen und neuen Plänen und Strategien, die mit Sicherheit dazu führen, dass da schneller Reaktionen von Menschen, von dem Umfeld kommen, mit dem wir zu tun haben, in dem natürlich auch viele Menschen sich unwohl fühlen mit diesen Thesen der AfD.
Nun ist es ja so, also wenn diese Kontingente automatisch verteilt werden, dann war ja damit zu rechnen, dass AfD-Gäste zu erwarten sind. Und momentan, das wissen wir ja, wird die AfD öffentlich gerade stark kritisiert, besonders nach den Erkenntnissen von Korrektiv. Hätten Sie dann vielleicht sogar schon früher reagieren müssen?
Also die AfD-VertreterInnen sitzen im Parlament und im Abgeordnetenhaus. Sie wurden gewählt. Und in einem demokratischen Prozess haben sie diese Position bekommen. Es ist für uns natürlich sehr schwierig zu sagen, wir trauen diesem demokratischen Prozess nicht oder wir sind damit nicht einverstanden. Insofern ist das für mich jetzt schwierig, irgendwie zu sagen, wir hätten darauf vorbereitet sein sollen, weil für uns der Prozess, wie die Menschen in den Gremien, also sie sind ja nicht nur im Parlament, sie sind ja dann auch in Gremien, es sind diejenigen, die in den Kulturausschüssen sitzen oder in den Ausschuss für Kultur und Medien. Das ist ein Prozess, auf den wir keinen Einfluss haben.
Jetzt hat unser Filmkritiker Patrick Wilinski heute in unserem Programm vom Deutschlandfunk Kultur Kritik geäußert. Er fand, dass das Vorgehen der Berlinale zu zögerlich sei. Und wir hören vielleicht mal gemeinsam, was er da genau gesagt hat.
Und es zeigt sich eben so ein Moment, dass erst die Filmwelt sich öffentlich äußern muss, bis sich die Berlinale dazu äußert. Man ist also so ein bisschen getrieben davon. Und ich finde, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man natürlich reagieren kann. Man kann sagen, hey, das ist nun mal so, sie werden kommen und wir werden ihnen den antifaschistischsten Abend präsentieren, den wir können, so dass sich das gewaschen hat und sie den Raum verlassen. Man kann auch sagen, das war ein Kommunikationsfehler, wir werden sie wieder ausladen. Aber es gibt eben kein gutes Bild ab, wenn man sich eben von den Ereignissen treiben lässt. Und das ist eben schade, vor allem wenn wir uns daran erinnern, dass erst letzte Woche die Berlinale sich sehr laut darüber beschwert hat, dass das Regime im Iran zwei Regisseure nicht ausreisen lässt, die zum Wettbewerb kommen sollen, weil sie eben einen regimekritischen Film gedreht haben. Also nach außen hin ist man dann so politisch alert und äußert sich zu jedem möglichen Geschehen, aber nach innen hin wartet man ab, ist zögerlich, äußert sich nur über soziale Medien. Das sieht einfach nicht gut aus.
Was sagen Sie dazu, Frau Rissenbeek?
Also erst einmal wollen wir die Filmschaffenden von dem iranischen Film einfach bei uns hier vor Ort haben, weil sie ihren Film präsentieren sollen. Aus dem Grund haben wir uns da öffentlich geäußert. Das ist ein anderer Fall als die Frage, ob AfD-VertreterInnen bei der Eröffnung der Berlinale etwas zu suchen haben. Also das sind wirklich zwei unterschiedliche Sachen. Und wir haben uns nach diesem Brief, der Petition, nach dem offenen Brief, noch einmal damit auseinandergesetzt und auch mit unseren Partnern gesprochen. In der Vergangenheit war das Prozedere gleich und haben wir immer auch AfD-VertreterInnen eingeladen, weil sie eben im Parlament sitzen und diese Funktion haben. Ich sehe jetzt nicht, dass wir hier zögerlich reagieren. Also es ist so, der Vorgang ist klar.
Na, der Vorwurf ist ja, dass es erst sozusagen 200 Kulturfilmleute geben musste, die sich kritisch geäußert haben, bevor dann die Berlinale sich nochmal ganz klar zu ihren Werten bekannt hat und dass das vielleicht früher hätte passieren sollen angesichts der aufgeheizten Stimmung, die es ja rund um die AfD gerade gibt.
Naja, wir haben ein Code of Conduct bei der Berlinale und wir haben ein Leitbild. Da sind alle Werte, für die wir stehen, sehr deutlich formuliert. Also wir sind gegen Antisemitismus, wir sind gegen antimuslimischen Hass oder Ressentiments, wir sind gegen Hate Speech. Also das haben wir alles sehr deutlich formuliert. Es ist jetzt nicht neu und das haben wir auch schon vor diesem offenen Brief formuliert. Also so verstehe ich deshalb den Vorwurf nicht richtig. Und natürlich finden wir die Politik der AfD überhaupt nicht akzeptabel. Das ist ja gar keine Frage.
Jetzt hat die Berlinale gesagt, man wolle auf die AfD-Politiker zugehen und sie bitten, nicht zu kommen. Was versprechen Sie sich davon?
Wir möchten die AfD-Politiker nochmal darauf hinweisen, was unsere Werte sind und wie wir zu den Themen stehen, die sie vertreten. Und wir deshalb nochmal deutlich machen wollen, dass unsere Werte so anders sind, dass sie entsprechend nicht willkommen sind bei uns.
Jetzt hat der frühere Leiter der Berlinale, Dieter Kosslick, vor ein paar Jahren AfD-Politiker explizit eingeladen, nämlich um gemeinsam den Film Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto zu schauen. Wäre also die direkte Auseinandersetzung mit AfD-Vertretern nicht sinnvoll, statt sie zu bitten, nicht zu kommen? Oder haben sich die Zeiten heute so verändert, dass das so nicht mehr funktionieren würde?
Ich kann mich an die Aktion von Dieter Kosslick tatsächlich erinnern, aber aus der Ferne. Damals war ich ja noch nicht in der Berlinale. Inwiefern die Aktion dann dazu führt, dass die AfD-PolitikerInnen sich anders mit dem Thema Holocaust auseinandersetzen, kann ich deshalb auch nicht sagen, was die Konsequenz von der Aktion gewesen ist. Das vermag ich nicht zu beurteilen.
Jetzt ist es wahrscheinlich als Festivalmacher oder Macherin momentan extrem schwer. Die Fronten sind verhärtet, sei es den Nahostkonflikt betreffend. Es gibt sehr viele unterschiedliche Sichtweisen auf Konflikte und Kontroversen. Nun denk mal bei Filmfestivals an Orte, an denen alle zusammenkommen, sich künstlerisch austauschen, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf Konflikte und Kontroversen zusammenkommen. Hat sich diese Idee eigentlich überholt angesichts der zunehmenden Polarisierung der Gegenwart? Wie sehen Sie das denn als Festivalleiterin, Frau Rissenbeek? Muss ein Festival wie die Berlinale heute eher eine klare Haltung beziehen?
Also unser Ansatz ist tatsächlich, dass wir sagen, das Festival ist eine Plattform für den Austausch, für die Kommunikation, für den Dialog und eine sehr starke Positionierung führt zu einer weiteren Polarisierung. Also sehen wir eigentlich, dass wir über die Filme unsere Kommunikation führen Und wenn Sie sich die Filme angucken, sind die Themen darin natürlich auch alle verpackt, aber über den Film. Also es ist jetzt nicht so, dass wir als Festival eine politische Positionierung anstreben.
Aber wie kann man vermeiden, in diesen wahnsinnig komplexen und sehr aufgeladenen Zeiten sich nicht zu positionieren, wo doch permanent von allen Positionierung verlangt wird?
Ja, das ist sehr schwierig natürlich, weil man natürlich auch Werte hat, für die man steht und man in vielen Situationen in einem großen Dilemma ist, weil man die Werte nach allen Seiten hin eigentlich vertreten will und mit den großen Konflikten, die auf dem Tisch liegen, das quasi unmöglich ist. Also da haben Sie schon recht. Aber als Festival jetzt politisch zu agieren, gerade in Zeiten, wo man nicht weiß, wo die Politik sich hinentwickelt, ist ja auch eine große Gefahr.
Interessant ist ja, dass bei anderen internationalen Filmfestivals wie in Cannes oder Venedig, da hält sich die Politik, die ja auch finanziert, in der Regel zumindest bis jetzt noch relativ zurück. Da steht bei der Eröffnung am Abend kein Politiker auf der Bühne, da verlangt man auch keine politische Aufmerksamkeit. Warum ist das in Berlin so anders?
Berlin ist eine Großstadt mit 3,8 Millionen EinwohnerInnen. Und aus dem Grund glaube ich, dass in Berlin das Programm einerseits der Berlinale sehr viel vielfältiger ist und auch viel gesellschaftspolitischer und das Publikum hier vor Ort auch anders damit umgeht, weshalb es eine andere Bedeutung für die Politik hat, als das jetzt Cannes oder Venedig sind. Cannes, da sind überhaupt keine ZuschauerInnen möglich, also da werden keine Tickets verkauft, das heißt, das Festival richtet sich nicht an ein Publikum, weshalb das auch eine ganz andere Wirkung hat, wenn da ein Politiker was sagen würde.
Mhm. Und würden Sie grundsätzlich sagen, jetzt mit Blick auf den Rechtsruck, der ja nicht nur in Deutschland wahrzunehmen ist, sondern in Europa ja schon vollzogen ist in Teilen, dass die Festivals generell versuchen sollten, sich unabhängiger zu machen von der Politik?
Es wäre auf jeden Fall sehr ratsam, dass wir so unabhängig von der Politik bleiben, wie es nur möglich ist.
Dann zum Schluss, Frau Rissenbeck, noch eine letzte Frage. Heute wurde bekannt, dass Sie nach dem Ende Ihres Vertrags als Geschäftsführerin der Berlinale noch 6 weitere Monate als Beraterin zur Verfügung stehen für Ihre Nachfolgerin Tricia Tuttle. Was heißt das konkret? Was werden Sie da machen?
Tricia Tuttle hat einen Vertrag, der per 1.4. anfängt. Also sie wird am 1.4. die Intendantin der Berlinale werden. Mein Vertrag läuft am 31.3. aus und wir haben überhaupt keine Möglichkeit zu einer Übergabe, weil sie auch bis Ende März noch eingebunden ist in London. Und sie hat darum gebeten, dass wir eine gemeinsame Zeit haben, damit ich ihr möglichst viel noch auch an Übergabeinformationen geben kann. Aus dem Grund haben wir diese 6 Monate miteinander vereinbart.
Ja, das ist eine gute Idee. Dann wünsche ich viel Erfolg für diese Zusammenarbeit, aber erstmal natürlich viel Erfolg für den Beginn der Berlinale und zwar in 10 Tagen. Das war Marietta Rissenbeck, sie ist Co-Leiterin des Internationalen Filmfestivals in Berlin. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank Ihnen.
Ja, und wir bleiben bei der Berlinale und sprechen über ein Thema, das nicht neu ist beim Festival, das Einreiseverbot von Künstlerinnen und Künstlern. Diesmal trifft es eine iranische Regisseurin und einen iranischen Regisseur. Sie werden nicht dabei sein, wenn ihr Film My Favorite Cake im Wettbewerb läuft. Die iranische Regierung hat ihnen die Ausreise verboten. Mehr darüber weiß unsere Filmkritikerin Anke Lewicke, die jetzt live bei mir im Studio ist. Ich grüße Sie.
Guten Abend.
So, bevor wir über diesen Fall sprechen, sollten wir kurz nochmal auf das Gespräch, was wir eben zusammen gehört haben, mit Mariette Rissenbeck eingehen. Die Berlinale-Leitung distanziert sich öffentlich von der AfD. Sie geht dabei, soweit sie eben kann. Sie schließt sie nicht aus. Sie ächtet sie öffentlich. Ist das auch aus Ihrer Sicht der richtige Weg, mit der AfD umzugehen, also das parlamentarische System zu akzeptieren, aber dennoch nicht die eigenen Werte zu verraten?
Ich denke, dass das das Richtige ist, was Sie jetzt tun können. Und ich finde auch, dass Mariette Rissenbeck recht hat, dass sie doch das Programm haben. Und mit dem Programm können sie jetzt eben politisch Stellung beziehen. Und das sind ja Filme, die vielfältige Positionen eingehen, die gegen Rassismus kämpfen und die eben auch also die Verhärtung von Regimes und so weiter angehen und davon erzählen. Also da hat man doch was, da hat man doch einen Fund, um Stellung zu beziehen.
Dann sind wir jetzt also bei dem Thema, was ich gerade schon angekündigt habe, mit dem die Berlinale seit Jahren zu tun hat. Der Iran, die Zensur, Ausreise und Berufsverbote. Denken wir zum Beispiel an Jafar Panahi und die zahlreichen Solidaritätsaktionen der Berlinale unter der Leitung von Dieter Koslik. So lud man den iranischen Regisseur, obwohl er nicht reisen durfte und zu 20 Jahren Berufsverbot verurteilt war, lud man ihn ein 2011 in die Jury und während der Eröffnung und des gesamten Festivalzeitraums blieb sein Stuhl leer. Bevor wir gleich über das aktuelle Ausreiseverbot für zwei Filmschaffende sprechen, als damals diese Bilder vom leeren Stuhl Panahis um die Welt gingen, da waren Sie, Anke Lewicke, Berlinale-Delegierte im Iran oder für den Iran. Was war denn da genau Ihre Arbeit?
Ja, ich bin jedes Jahr über 10 Jahre hinweg im November dahin gefahren, weil im Januar findet immer das große Fatsch-Festival statt. Da wollen alle Regisseure, Regisseurinnen ihre Filme zeigen und dadurch hatte ich ziemlich viel in den Schneideräumen zu sehen. Und natürlich sollte ich auch so ein Netzwerk aufbauen für unabhängige Filme. Aber ich habe natürlich auch bei den offiziellen Firmen vorbeigeschaut und musste dann auch ganz schnell feststellen, nicht jeder unabhängig produzierte Film ist direkt subversiv gegen das Regime. Und es gibt auch durchaus offizielle Filme, die keine Propagandafilme sind. Also man musste sich da so richtig immer einfummeln und jeder neuen Begegnung auch sich immer neu einlassen. Also man konnte nichts voraussehen.
Jetzt also ganz aktuell eine Pressemitteilung der Berlinale, in der sie sich für die Reise- und Meinungsfreiheit von Mariam Mokadam und Behtash Zanaia einsetzt. Wir haben das im Gespräch mit Mariette Rissenbeck eben gerade kurz schon gestreift. Beide sind mit ihrem Film My Favorite Cake in den Wettbewerb der Berlinale eingeladen worden. Doch offenbar hat ihr Projekt bei der Zensur irgendwie ist ihr auf Interesse gestoßen. Dem Regieduo wurden die Pässe abgenommen. Was wissen Sie denn über die Hintergründe?
Ja, also es ist eine iranisch-französisch-deutsche-schwedische Koproduktion. Okay. Der Film wurde im Iran gedreht. Das heißt, das Drehbuch muss von der Zensurbehörde abgenommen gewesen sein und sie müssen auch eine Drehgenehmigung bekommen haben. Und im September letzten Jahres wollten die beiden ausreisen nach Paris zur Post-Production. Da haben sie schon die Pässe abgenommen bekommen. Gleichzeitig gingen eben die offiziellen Sicherheitsbeamten in den Schneideraum, haben Material beschlagnahmt. Es kam dann auch zu einer Anzeige und am 20. Dezember gab es dann auch schon viele offene Briefe, Petitionen. Das hat die Berlinale auch unterzeichnet. Und sie haben jetzt eben nochmal diese Pressemitteilung rausgegeben, weil der Film ja erst vor 2 Wochen offiziell gemeldet wurde, um jetzt nochmal auf eben die Situation dieser beiden Filmschaffenden aufmerksam zu machen.
Und wie wirksam kann sowas sein?
Ja, wenn man jetzt Jafar Panahi nimmt, der 5 Filme gedreht hat, trotz Berufsverbot und der die ganze Zeit die Rückendeckung hatte von der internationalen Presse, von den Festivals, er lief immer auf den großen Festivals, dann gibt es schon einfach eine Sicherheit. Und ich glaube, das möchten jetzt auch diese Filmemacher. Und man kann sich sicher sein, das war die Berlinale damals, das ist die Berlinale sicher auch heute, dass man in einem ständigen Austausch ist und dass diese beiden Filmschaffenden auch wissen, was sie wollen, was gut für sie ist, wie weit sie gehen können. Und jetzt nochmal darauf aufmerksam zu machen, das macht sicher Sinn. Wir sind kurz vor den Wahlen, da möchte offizielle Bild soll ja auch gewahrt bleiben. Gleichzeitig gibt man sich ja auch gerne als Kinonation aus und freut sich dann auch über die internationalen Erfolge. Das war ja auch bei Jafar Panahi so. 2000 hat er mit Der Kreis gewonnen in Venedig. Der Film durfte nie im Iran gezeigt werden, aber der Goldene Löwe von Venedig steht im offiziellen Filmmuseum. Also es ist eine total schizophrene Situation.
Aber das heißt, die Unterstützung durch die Berlinale gibt den beiden, die sie auch kennengelernt haben, Rückendeckung?
Ja, auf alle Fälle. Also man muss immer weitermachen. Das sagt auch Amnesty International. Und gerade bei Regisseuren, Regisseurinnen oder Filmschaffenden, die noch nicht so bekannt sind, muss man das immer wieder drauf aufmerksam machen. Da gibt es schon Reaktionen.
Und Sie haben die beiden kennengelernt im Iran?
Ja, ich habe die beiden kennengelernt. Zuerst mal Maria Mokhtadam und zwar bei Jafar Panahi, weil sie in dessen Film Closed Curtain mitgespielt hat. Der hat uns dann den Film gezeigt und da spielt sie schon eine junge Frau. Ja, die geht auf eine Party und muss dann in ein Haus am Kaspischen Meer flüchten. Da trifft sie auf andere Outlaws, eben Jafar Panahi, der selbst eben Jafar Panahi spielt, auf einen Mann, der einen Hund hat. Hund sind im Islam unreine Tiere. Und auch wenn man dann die späteren Filme nimmt, die sie gemeinsam mit Beta Sanayi gedreht hat, spielt sie immer wieder Frauen, die aufbegehren. Also bei Ballade einer jungen Frau, einer weißen Kuh, eine Frau, deren Mann zu Unrecht zum Tode verurteilt wurde und sie geht eben auf die Barrikaden. Und für den Regisseur ist diese Frau, wie sie eben aktiv wird, wirklich ganz einzigartig in der iranischen Filmgeschichte.
They do nothing and they seem very weak and they are just sitting and waiting for other people to take.
Sie machen nichts. Sie sitzen nur und warten, dass sich jemand um sie kümmert, ihnen Entscheidungen abnimmt. Aber wir wollten eine andere Frauenfigur zeigen, die wir so noch nicht im Kino gesehen haben.
We didn't see before.
Ja. Also man kann gespannt sein, dieser Film durfte noch im Iran laufen. Was jetzt mit dem nächsten Film ist, das können wir erst sagen, wenn wir ihn auf der Berlinale sehen können.
Gibt es denn noch eine Chance, dass die beiden doch noch auftauchen bei der Berlinale?
Ja, ich würde auf alle Fälle sagen und sie werden ja auf alle Fälle Interviews geben. Vielleicht wird es dann auch vom Iran eine internationale Pressekonferenz geben, wo sie trotzdem etwas über ihren Film sagen können.
Die Hintergründe zum Ausreiseverbot zweier iranischer Regisseurinnen zur Berlinale für uns erläutert von unserer Filmkritikerin Anke Lewicke. Ganz herzlichen Dank.
Tschüss.
So, und in 10 Tagen, da geht das Festival dann wirklich los und wir sind jeden Abend dabei hier in Fazit der Kultur vom Tage. Taylor Swift, eine von vielen Grammy-Gewinnerinnen der vergangenen Nacht. An ihr führte kein Weg vorbei, wie Katharina Wilhelm weiß. Sie hat die Preisverleihung der wichtigsten Musikpreise der Welt in Los Angeles für uns verfolgt.
The Grammy goes to
Taylor Swift.
Taylor Swift.
2 Preise gewann Popmusikerin Taylor Swift bei den diesjährigen Grammys in Los Angeles. Ihr Album Midnights wurde als bestes Pop-Album und als bestes Album des Jahres ausgezeichnet. Damit schrieb sie Geschichte als
the first person to win Album of the Year 4 times, ladies and gentlemen.
Erste Person, die 4-mal Album des Jahres bei den Grammys gewonnen hat. Sie überholte damit Musiker wie Frank Sinatra und Stevie Wonder.
All I want to do is keep being able to do this. I love it so much. It makes me so happy.
Nichts mache sie so glücklich wie Musik machen, sagte Swift bei ihrer Dankesrede. Sie wolle einfach immer weitermachen. Und schob noch hinterher, dass in 2 Monaten ein neues Album von ihr erscheine.
It's called the Tortured Poets Department.
Swift manifestiert damit auch ihren Status als globaler Superstar. Der Moderator des Abends, Trevor Noah, sagte, allein weil Taylor Swift bei den Grammys auftauche, erhöhe sich die lokale Wirtschaftskraft an den Tischen der anwesenden Künstler.
The local economy around those tables improves. Lionel Richie, now Lionel wealthy. Look at that.
Übersetzt heißt das etwa Lionel reich, heiße jetzt Lionel vermögend. Doch es ist nicht nur der Abend für Taylor Swift, sondern der Abend der Frauen, meint Trevor Noah.
7 of the 8 Album of the Year nominees are women.
Allein in der Kategorie Bestes Album waren 7 von 8 Nominierten Frauen. Dabei ist bei den Musikpreisen nicht alles eitel Sonnenschein. An den Grammys gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik. Zu männlich, zu weiß, zu wenig divers. Die Recording Academy, die die Preise vergibt, bemühte sich deswegen um kleine Änderungen. Beispielsweise mit einer neuen Kategorie, Best African Music Performance. Mit dem nigerianischen Künstler Burna Boy trat erstmals ein Afrobeats-Künstler bei den Grammys auf. Rapper Jay-Z wurde mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Er erinnerte auch daran, dass schwarze Musik, vor allem Rap, erst spät Anerkennung gefunden hat. Außerdem kritisierte er die Academy, weil seine Frau Beyoncé zwar die meisten Grammys überhaupt erhalten hat, aber nie für Album des Jahres.
Think about that. The most Grammys never won Album of the Year. That doesn't work.
Das gehe irgendwie nicht auf, meint er. Auch Politik kam nicht zu kurz. Der Präsident der Musikakademie, Harvey Mason, verurteilte die Anschläge auf das Musikfestival in Israel am 7. Oktober.
That day and all the tragic days that have followed have been awful.
Begleitet von Musikern mit israelischen, palästinensischen und arabischen Wurzeln, betonte er die Kraft der Musik, die Menschen zusammenführen könne.
Now is the time for us, for humanity, to play together, to come together with empathy and with love.
Es war ein Abend für neue und für alte Legenden. Standing Ovations gab es für die sonst öffentlichkeitsscheue Tracy Chapman und Country-Musiker Luke Combs. Sie sangen Fast Car. Combs hatte den Chapman-Hit erfolgreich gecovert. Zum ersten Mal seit 30 Jahren präsentierte außerdem Billy Joel einen neuen Song. Für einen der rührendsten Momente sorgte Folklegende Joni Mitchell. Die 80-Jährige gewann nicht nur den Preis für das beste Folk-Album des Jahres, Joni Mitchell at Newport, sondern trat zum allerersten Mal bei den Grammys live auf.
I really don't know life. I really don't know life at all.
Joni Mitchell. Auch mit 80 Jahren ist das Leben für sie noch unergründlich. Gestern war sie erstmals zu Gast bei der Grammy-Preisverleihung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
In China ist der australische Autor und Blogger Yung Heng Chun zum, wie es heißt, Tode auf Bewährung verurteilt worden. Diese Urteile werden in China in der Regel nach 2 Jahren in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Die australische Regierung kritisierte das Urteil scharf. Benjamin Eisel.
Der Prozess fand hinter verschlossenen Türen statt. Die chinesischen Behörden werfen Yang Hengjin Spionage vor. Der 58-Jährige sagt, dass er unschuldig ist. Er wurde im Jahr 2019 in China festgenommen und sitzt seitdem im Gefängnis. Yang wurde in China geboren, hat aber inzwischen die australische Staatsbürgerschaft. Er soll früher für den chinesischen Staat gearbeitet haben und war zuletzt als Autor und Blogger tätig. Yang hat sich teilweise kritisch über chinesische Politik geäußert.
Die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main hat der Plattform TikTok ein hohes Ausmaß an antisemitischer Hetze und Desinformation vorgeworfen. Die Einrichtung teilte mit, seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres werde tagtäglich Israel-Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden verbreitet. TikTok trage zu einer, Zitat, Speed-Radikalisierung junger Menschen bei. Auf der Plattform tummelten sich Hassprediger unterschiedlicher Couleur. Kein anderes soziales Netzwerk versorge eine so vulnerable Zielgruppe mit derart verstörendem Content und weitgehend ohne Aufsicht. Die Bildungsstätte Anne Frank forderte, die Politik müsse dringend die Tech-Konzerne in die Pflicht nehmen, konsequent gegen antisemitische und rassistische Hassrede, Desinformation und Verschwörungserzählungen vorzugehen. In die Kritik an den Kürzungen an den Kulturformaten der ARD schalten sich jetzt Schriftsteller des PEN-Zentrums Deutschland ein. In einem offenen Brief nennen sie die Einsparungen bei den Kultursendungen von Südwestrundfunk und Bayern 2 sowie die umfassende Zentralisierung von Kulturformaten einen Kahlschlag von Anspruchsvollem und Nachdenklichem. Ein zentrales Mittel gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus seien vielstimmige Diskurse und Debatten. Unterschrieben haben den offenen Brief unter anderem Jenny Erpenbeck, Daniel Kehmann, Nafid Kamani und Mitu Sanyal. Bonn ist Deutschlands Bücherhauptstadt mit den meisten Bibliotheken und Buchhandlungen. Bei rund 331.000 Einwohnern gäbe es 64 Bibliotheken, 32 Buchhandlungen und 10 Second-Hand-Buchläden, ermittelte der Online-Buchhändler BookBot. Pro 100.000 Einwohner sind das 32 Einrichtungen. Auf dem zweiten Platz landete Münster mit 20 Buchorten, gefolgt von Leipzig. Auf dem letzten Platz liegt Berlin. Die Online-Analyse wertete Daten für die 20 größten deutschen Städte aus.
Vielen Dank, Christian Neugebauer. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Auf dieses Urteil hat nicht nur die Rap-Szene gewartet. Der Streit zwischen einstigen Freunden, dem Rapper Bushido und seinem Ex-Manager Arafat Abu Chaker, der wurde heute vom Landgericht Berlin zumindest in Teilen juristisch beigelegt mit einem Freispruch von allen Hauptvorwürfen. Gleich schauen wir uns dieses von Selbstvermarktung begleitete Ende einer Männerfreundschaft genauer an. Vorher hat Ulf Morling die wichtigsten Fakten des Streits.
3,5 Jahre lang und 113 Verhandlungstage hatte das Berliner Landgericht gegen vier Brüder zu verhandeln, unter ihnen der frühere Manager von Rapper Bushido. Bushido hatte sich 2017 von Manager Arafat Abu Chaker trennen wollen und war laut Anklage unter Druck gesetzt worden, Millionen zu zahlen. Gewalt und Freiheitsberaubung soll es unter anderem auch gegeben haben. 25 Prozesstage lang hatte der Rapper ausgesagt. Es wurde von einer Zwangsheirat mit seinem angeklagten Manager gesprochen. Nach außen hin sei es als super Freundschaft dargestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte am letzten Verhandlungstag 4 Jahre und 4 Monate Haft für den Ex-Manager Bushidos gefordert. Der Rapper soll unter anderem mit einer halb gefüllten Plastikflasche und einem Stuhl attackiert worden sein. Das Managerbüro sei abgeschlossen worden. Auch die Ehefrau Bushidos gehörte zu den über 60 Zeugen, die im Prozess aussagten. Ebenso einige Stars der Rapper-Szene.
Ja, heute nun also ein Freispruch für Bushidos Ex-Manager Abu Chaker in Abwesenheit des Klägers Bushido alias Enes Ferchichi. Die Richter sahen es nicht als erwiesen an, dass Bushido erpresst worden sei. Abu Chaker wurde lediglich wegen 13 Fällen von unerlaubten Tonbandaufnahmen zu einer Geldstrafe von 81.000 Euro verurteilt. Lisa Ludwig ist freie Kulturjournalistin und kennt die Berliner Rapper-Szene gut. Frau Ludwig, beide Parteien haben von der großen Medienaufmerksamkeit enorm profitiert, jetzt also lediglich eine Geldstrafe für Abu Chaker. Ist Bushido also der Verlierer? Hat er zu hoch gepokert?
Also ich glaube, das kann man ganz eindeutig so sagen. Man muss dazu natürlich wissen, dass Bushido auf den Vorwürfen, die er in diesem Prozess auch nochmal erhoben hat, einen ganzen Imagewandel aufgebaut hat. Dass er da als Opfer aus dieser Partnerschaft rausgeht, dass er da unterdrückt wurde, hilft ihm jetzt dabei, sich wegzuwenden von diesem Gangster-Rap-Image und hinzugehen zum rechtschaffenen Familienvater, der sich jetzt mit seiner Familie eben in Dubai auf Instagram positioniert und sich dabei in Dokumentation von RTL drehen lässt. Wenn ihm jetzt quasi unterstellt wird oder zumindest das Gericht auch ihn nicht als glaubwürdig angesehen hat in dem, was er da vorgetragen hat, dann ja, rüttelt es natürlich so ein bisschen an seiner Erzählung. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt zukünftig noch auf ihn auswirkt. Also ja, in meinen Augen ist er da ein klarer Verlierer gewesen.
Die Beziehung zwischen Bushido und Abu Chaker war schon vor dem Rechtsstreit ein kontroverses Thema. Welche Rolle spielte denn diese Zusammenarbeit für Bushidos Karriere?
Die war elementar wichtig. Und das ist etwas, was Bushido jahrelang auch selbst immer wieder gesagt hat. Wissen wir jetzt natürlich nicht, ob unter Zwang. Ich würde jetzt mal vermuten, eher nicht, weil das, so sieht für mich die Realität aus. Also Bushido war bei Akku Berlin unter Vertrag, wollte daraus, wollte selbst im Fokus stehen, ist dann von Arafat Abu Chaker aus diesem Vertrag rausgeholt worden und konnte damit dann zu einem Major-Label, zu Universal. Und ab dann ging es mit der Karriere richtig bergauf. Und vor allem hat er es eben immer mit dieser halb ausgesprochenen oder manchmal auch sehr klar ausgesprochenen Drohung, er hätte jetzt ja quasi organisiertes Verbrechen in seinem Rücken mit der Unterstützung der Abu Chakas. Niemand könne ihm jetzt mehr was. Er war quasi unantastbar als Rapper, konnte schießen verbal gegen wen er wollte, hatte natürlich dann auch in Vertragsverhandlungen gegenüber anderen Parteien eine ganz andere Macht. Und das hat er über Jahre hinweg sehr, sehr begeistert, möchte ich meinen, ausgekostet. Und das ist auch das, was viele andere Leute aus der Rap-Szene auch immer wieder berichtet haben, dass da wirklich er und Arafat so ein Zweiergespann waren, die sich da gegenseitig sehr nach vorne geschoben haben. Ich glaube nicht, dass Bushidos Erfolg in der Form und auch sein Image, das so lange gehalten hat, in der Form möglich gewesen wäre ohne Arafat Abu Chaker.
Das heißt, Bushido brauchte Abu Chaker, um sein Image überhaupt erstmal zu etablieren als Bad Boy.
Das würde ich ganz klar so sagen. Bushido hat es schon auf seinen ersten Alben viel davon erzählt, dass er früher Kokain verkauft hat und so weiter und so fort. Sich aber quasi in so eine Position des über allen stehenden Bosses zu positionieren, da hat es einfach ein bisschen mehr gebraucht, dass es durch Arafat Abu Chaker passiert. Und das war ja dann auch tatsächlich ein Vorbild dafür, dem viele andere Rapper, Straßenrapper danach nachgeeifert haben. Also diese Verbindung Bushido und mutmaßlich kriminelle Clanmitglieder, die gab es danach noch zuhauf bis heute.
Das heißt, man muss sagen, das Ganze war eigentlich so eine Art PR-Aktion Bushidos, die für ihn jetzt, Sie haben es ja schon gesagt, eher nach hinten losgegangen ist. Die Bedrohung, die war nicht wirklich real, weil, oder war die vielleicht doch real? Denn immerhin ist Bushido ja mit seiner Familie aus, glaube ich, Kleinmachnow nach Dubai gezogen.
Ich glaube schon, dass die Bedrohung als solche real ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das sind beides, sowohl Bushido als auch Arafat Abu-Chaker, jetzt sage ich auch mal nicht die sympathischste Person in vielem. Auch das ist zumindest so belegt durch ehemalige Geschäftspartner von den beiden. Ich glaube, dass es da durchaus Bedrohungen gegeben haben kann oder das Gefühl einer Bedrohung, nur dass es eben nicht genau so passiert ist, wie Bushido das erzählt hat, dass er vielleicht nicht ganz so eindeutig in einer unterwürfigen Opferrolle war. Das erscheint mir jetzt relativ klar.
Das sagt Lisa Ludwig zu den Hintergründen im Rechtsstreit zwischen Rapper Bushido und seinem Ex-Manager. Noch ist übrigens offen, ob das Urteil rechtskräftig wird. Ums Geld wird übrigens auch weiter gestritten, unter anderem um Ausgleichszahlungen für Häuser, die sie gemeinsam erworben haben, und die Frage, ob aufgrund eines fehlenden Managervertrages Abu-Chaker 1,8 Millionen Euro plus Zinsen an Bushido zurückzahlen soll. Vielen Dank, Lisa Ludwig.
Schönen Abend noch.
Ebenso. So, und vom Clan-Milieu und möchte gern Gangstern zu einem, der dadurch bekannt wurde, durch seine Rolle als solcher, der Berliner Schauspieler Kida Koda Ramadan. Er war der Gangsterboss in der Grimme-preisgeadelten Serie Four Blocks. Er hat sich auch einen Namen als Serienschreiber gemacht. Jetzt folgt sein neuestes Projekt Testo. Und was davon zu halten ist, das weiß Sibone Schlosser. Vorher aber stellt sie uns ein neues Projekt des US-amerikanischen Multitalents Donald Glover vor. Nach seinem Serienhit Atlanta hat er nachgelegt mit Mr. und Mrs. Smith. Und auch er beweist, dass es mitunter gut gehen kann, wenn Schauspieler selbst Serien machen.
Erinnert sich noch jemand an diesen Film? Mr. und Mrs. Smith mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Ein Actionfilm-Liebeskomödie, in der die beiden ein Agentenpaar spielen, das ausgerechnet aufeinander angesetzt wird. Ein Film so makellos wie seine beiden Stars, die sich dann auch prompt ineinander verliebten. Was sicherlich einer der Gründe dafür ist, dass der Film damals so erfolgreich war. Oder lag es doch an den Dialogen?
Hallo John, ich brauche Ihr Fachwissen.
Ich schlag nicht nur die Zeit tot.
Man darf sich auf jeden Fall darüber wundern, dass es ausgerechnet davon nun ein Remake gibt. Dann auch noch als Serie und von Donald Glover, einem der kreativsten Künstler der USA. Bekannt geworden ist er durch seine Dark-Comedy-Serie Atlanta, die über den Alltagshustle einer Gruppe Schwarzer erzählt und die das Fernsehen nachhaltig verändert hat. Mit ihren zahlreichen Genrespielereien und dem ironisch-bissigen Blick auf Alltagsrassismus. Ganz so revolutionär ist Mr. und Mrs. Smith nicht.
Und
Aber ein paar gute Ideen hatte er schon.
Das erste Mal in New York?
Dürfen wir einander so etwas fragen? Hast du schon mal jemanden getötet?
Nein, nein, nein. Eigentlich nicht.
Das fängt bei der Besetzung an. Die Hauptrollen spielen diesmal er selbst und die japanisch-amerikanische Schauspielerin Maya Erskine. Und anders als im Original sind sie, als die Serie beginnt, noch kein Ehepaar, sondern sie lernen sich erst während des Jobs kennen. Das ist stilvoll anzusehen, actionreich inszeniert und hat mitunter auch einen gewissen Tiefgang. Denn natürlich werden die beiden ein Paar und müssen lernen, einander zu vertrauen und sich nicht ständig vorzurechnen, wer zuletzt den Abwasch gemacht hat, beziehungsweise wer beim letzten Einsatz mehr Schüsse abgegeben hat.
Was glaubst du, wird passieren, wenn wir scheitern?
Mit unserer Ehe?
Unserem Auftrag.
In einer der originellsten Folgen sitzen sie dann auch tatsächlich bei einer Therapeutin. Gespielt von Hollywood-Schauspielerin Sarah Paulson. Nur einer von vielen prominenten Gastauftritten. Und ganz im Stil von Serienmafia-Boss Tony Soprano versuchen sie, ihre Probleme zu schildern, ohne zu viel über ihren Job zu verraten. Man sieht der Psychologin an, dass sie nicht so ganz schlau daraus wird. Ähnlich ist es mit dieser Serie. Mr. und Mrs. Smith ist beste Unterhaltung. Aber irgendwie hätte man von Donald Glover doch mehr erwartet.
Was genau machen Sie beide?
Wir sind Software-Entwickler.
Als gäbe es nicht schon genug Actionserien und als hätte er die Rolle des bösen, aber im Herzen doch irgendwie guten Gangsters nicht schon mehrfach gespielt, macht Kida Koda Ramadan genau das noch einmal. Testo heißt die Serie, bei der er Autor, Regisseur und Schauspieler zugleich ist. Und der Titel kommt nicht von ungefähr. Denn in den 6 Folgen, die Namen haben wie Adrenalin, Chaos und Eskalation, steckt einiges an Testosteron. 5 Gangster auf Freigang rauben zusammen eine Bank aus. Rein raus, das ist der von Anfang an eher mäßige Plan und entsprechend schnell fällt dann auch der erste Schuss. Und die 5 stecken mitten in einer Geiselnahme. Das Motto für alles, was danach passiert, sowohl vor der Kamera als auch dahinter, Freestyle.
Fick, Bruder, wir haben unser Gesicht gesehen, Alter.
Jetzt alles gut. Sie machen die Schließfächer auf und dann hauen wir hier ab. Wenn sich einer von euch bewegt, den töte ich. Okay? Keiner bewegt sich von euch.
Testo ist eine Genreserie in bester Action-Manier. Drinnen die Gangster, draußen die Polizei. Alle gespielt von Stars wie Frederik Lau, Roland Zerfeld und Nicolette Krebitz. Und je länger die Serie geht, desto mehr hat man das Gefühl, einer Gruppe Freunde dabei zuzuschauen, wie sie sich zusammen austoben. Das Tempo ist hoch, die Schnitte schnell und die Situation in der Bank eskaliert mit jedem Splitscreen. Ein Ritt, wie Kida Kodaramadan es selbst formuliert, den man auf keinen Fall zu ernst nehmen sollte. Denn das Ganze beruht natürlich auf der Grundannahme, dass wir als Publikum dazu bereit sind, mit Leuten zu sympathisieren, die im Verlauf der Handlung immer krassere Sachen machen.
Hast du überhaupt eine Ahnung, wer die sind?
Welche Kleinkriminelle?
Kleinkriminelle. Irgendwelche Kleinkriminelle. Du machst mir Spaß.
Insgesamt ist Testo nicht länger als ein klassischer Tatort. Was ihren Aufbau und die Dramaturgie angeht, ist die Serie aber deutlich mehr als ein Spielfilm. Denn Kida Kodaramadan schafft, woran viele andere Kurzformate scheitern. Nämlich das Tempo und die Energie hochzuhalten und, so basic das auch klingt, jede Folge mit einem Cliffhanger zu beenden. Wobei der Beste, natürlich, am Ende kommt. Auch, weil er eine mögliche 2. Staffel in Aussicht stellt, in der es hoffentlich mehr zu sehen gibt von Nicolette Krebitz. Denn, das muss man dann schon sagen, etwas weniger Testosteron hätte es auch getan.
Ja, davon können Sie sich selbst gleich überzeugen, Testo. Das finden Sie jetzt in der ARD-Mediathek und Mr. und Mrs. Smith ist zu sehen auf Prime Video. Und was verrät uns der Blick in die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Dienstag? Tobias Wenzel stieß beim Lesen zunächst auf ein unzureichendes Bekenntnis.
Die Freie Universität Berlin steht für Offenheit und Toleranz und distanziert sich von jeglicher Form von Hetze und Gewalt. Claudius Seidel zitiert empört in der Frankfurter Allgemeinen dieses Statement der Universität als Reaktion auf den gewaltsamen Angriff auf einen jüdischen Studenten. Denn, liest man heraus, die FU Berlin kaschiert den Fall von Antisemitismus, wenn sie sich als Reaktion nur allgemein zu Toleranz und gegen Gewalt bekennt. Es gab nur einen Täter und nur ein Opfer, als am Freitagabend ein offenbar arabischer Student der FU seinen jüdischen Kommilitonen Lahav Shapira erst so brutal ins Gesicht schlug, dass der zu Boden stürzte und dann den am Boden liegenden so heftig mit den Füßen bearbeitete, dass der im Krankenhaus operiert werden musste, stellt Seidel in der FAZ klar. Vielleicht müssen einige selbst in Deutschland noch lernen, wie auf Antisemitismus angemessen zu reagieren ist. Lernen könne man das unter anderem aus einem Vortrag, den Theodor W. Adorno 1962 gehalten hat, urteilt Jakob Heiner in der Welt. Heiner schreibt, Adorno zitierend, »Bei antisemitischen Manifestationen, so sagt es Adorno, müssen die wirklich zur Verfügung stehenden Machtmittel ohne Sentimentalität angewandt werden. Mit großer Genauigkeit spürt Adorno dem Judenhass nach, der sich nach Auschwitz nicht mehr offen, sondern als sekundärer Antisemitismus äußert«, schreibt Heiner weiter. So nennt Adorno einen der wesentlichen Tricks von Antisemiten heute, sich als Verfolgte darzustellen, sich zu gebärden, als wäre durch die öffentliche Meinung, die Äußerungen des Antisemitismus heute unmöglich macht, der Antisemit eigentlich der, gegen den der Stachel der Gesellschaft sich richtet. Jakob Heiners Kommentar: Das ist der Sound von Strike Germany und Co. Adorno hat diese Rede übrigens vor Pädagogen gehalten. Kein Wunder, dass Lehrkräfte beim Thema Nahostkonflikt überfordert sind. Über den Staat Israel wird an deutschen Universitäten kaum gelehrt, berichtet Michael Brenner in der Süddeutschen Zeitung. Während man an deutschen Universitäten seit den 60er Jahren vieles über die Israeliten, sprich Juden, erfahren kann, wird über Israelis, sprich Staatsbürger Israels, außerhalb des Nahostkonflikts noch immer wenig gelehrt. Die Wissensvermittlung zu dem seit weit über 60 Jahren bestehenden Staat Israel gehört zu den weißen Flecken der deutschen universitären Landschaft. Nun noch rasch zu dem, was für einige Menschen Schandflecken der Landschaft sind, die SUVs. Besitzer der SUVs in Paris müssen nun eine dreimal höhere Parkgebühr bezahlen. Das sollte ein Vorbild für Berlin sein, findet Harriet Wolf von der Taz. Recht so, kein Mensch auf dieser Welt und auch nicht im Olala Paris braucht ein vierhochbeiniges Amphibienfahrzeug im Stadtverkehr, der wegen viel zu vieler Autos, in denen nur ein Mensch sitzt, sowieso und weltweit allermeist nur aus Stop und Go besteht, schreibt Wolf. Wahlfreiheit hin oder her, dann lieber weniger Stau wählen, weniger Gefahr für schwächere Verkehrsteilnehmende und weniger massive Umweltbelastung durch Fettkarossen. Auch den Satiriker Hans Zippert fasziniert die Nachricht aus Paris und die Möglichkeit, auch in Deutschland anders mit SUVs umzugehen. Eine SUV-Gleichstellungsstelle wird wohl nicht gebraucht, eher eine Antidiskriminierungsbeauftragte, schreibt Zippert in seiner Kolumne für Die Welt. Doch natürlich muss gehandelt werden. Ob man eine Remigration zu den SUV-Herstellern einleiten kann, muss bezweifelt werden. Eine SUV-Obergrenze wäre allerdings denkbar. Der Abschuss von Problem-SUVs dagegen noch nicht.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Ich danke fürs Zuhören.